Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Heute wieder Stoner Time, heute auch wieder mit einem Thema, so was es in sich hat. Ja. Eigentlich geht es um Kunst, aber das macht ja nichts. Wir haben auch einen Kulturauftrag hier als Fernsehsender. Eigentlich geht es um Kunst, aber in Wirklichkeit geht es um 19. Jahrhundert-Technologie. Ein Thema, wo wir schon öfter darüber gesprochen haben, dass es vielleicht neben unserer Technologie, die wir so kennen, vielleicht auch andere, parallel andere Entwicklungen gab. Stichwort Breakaway Civilization, wo ich mal zu euch gesprochen habe. Und in diesem Thema heute werden wir die Timeline vielleicht ein bisschen weiter hinterschieben. Als wir beim Thema Breakaway waren, haben wir viel gesprochen über die Entwicklungen, die mit dem Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang standen. Heute schieben wir das Ganze mal zurück ins 19. Jahrhundert. Ja? Aber eigentlich ist es auch Kunst. Kennt ihr den Begriff Outsider-Kunst? Outsider-Kunst ist Kunst von Künstlern, die in ihrem ganzen Leben nie irgendwas zu tun hatten mit diesem Kunstbetrieb, die also nie Kunst studiert haben, die keine Galeristen hatten, die nie ausgestellt haben, sondern Leute, die sozusagen Outsider waren, also alleine ihr Ding gemacht haben und erst dann nach ihrem Leben hat das dann auf einmal irgendjemand entdeckt. Und ein solcher Outsider-Künstler ist dieser Gentleman. Das ist Charles Delschau. Der Name ist wichtig, weil es geht eigentlich heute, der ist im Zentrum unserer Betrachtung, Charles Delschau. Das ist ein Mann, der ist im 19. Jahrhundert in Preußen geboren und ist dann in die USA ausgewandert. Und man hat zu seinen Lebzeiten nie viel von ihm gehört, aber dann in den 60er Jahren, da fängt eigentlich jetzt unsere Geschichte so richtig an, da war es ein gewisser Fred Washington, der in Houston, Texas, wo der Charles Delschau dann auch gelebt hat und verstorben ist auch, ein gewisser Fred Washington hat auf einer Müllkippe bei Houston in den 60er Jahren in einem Sack einen Haufen Bücher gefunden. Wie viel genau das ist bis heute, weiß man nicht genau, so 15, 16 ungefähr, Bücher gefunden, oder eher so Klatten, die voll waren mit Bildern. Ja. Hier mal so ein Beispiel, so hat es ausgesehen. Und die hat er gefunden und von der Müllkippe gerettet sozusagen. Und hat sie dann einem Kunstverständigen gegeben, gerade in den 60er Jahren. Und da hat man dann entdeckt, was für ein erstaunliches Werk oder was für ein erstaunliches Mikrouniversum dieser Charles Delschau geschaffen hat. Das waren also solche Klatten, die man alle voll von Bildern, es sind nicht nur Bilder, sondern auch Collagen. Wir haben einige dabei heute. Sehr pittoreskes Thema hier. Und so schaut sie das aus. Also diese Bilder wurden dort alle so eingeheftet und es gibt eine ganze Menge davon. Insgesamt Bilder, die sind alle gut dokumentiert. Heute ist zwar die Sammlung Delschau ein bisschen zersplittet und manche Bilder, die hängen in Galerien auf dieser Welt, manche sind Privathand, andere Museen und so weiter. Aber in den 60er Jahren waren die ja noch komplett zusammen und sie sind dann wirklich ziemlich gut dokumentiert worden. Es gibt, soweit ich weiß, keins von diesen Delschau-Bildern, was nicht dokumentiert ist, von dem wir keine Fotos haben. Wenn ihr die Sachen selber recherchiert, werdet ihr ganz viele Bilder finden. Die Rede ist so von um die 1000 oder sowas, ja, die also in diesen Werken drin waren. Es sind nicht nur Bilder, es sind Collagen. Und ich habe hier mal ein paar einfach mal am Start. Das ist so ein typisches Delschau-Bild. Und in diesem Style sind die alle gehalten, also sowohl vom künstlerischen Stil als auch um was es dort eigentlich geht. Und das ist, was es so spannend macht. Delschau hat auf seinen Bildern Flugmaschinen dargestellt. Flugmaschinen aus dem 19. Jahrhundert. Delschau selber, muss man sagen, diese Bilder wurden alle gemalt schon im 20. Jahrhundert, in den ersten Jahren, in den 1900er Jahren und 1910er Jahren. So, er hat über einen Zeitraum von 20 Jahren oder sowas hatte diese Bilder gemalt. Und er selber hat aber zu verstehen gegeben, dass diese Bilder nicht seiner künstlerischen Fantasie entspringen, sondern dass das im Grunde genommen Zeichnungen sind von Fluggeräten, die tatsächlich existiert haben. Oder zumindest Prototypen waren. Oder Konstruktionszeichnungen waren. Also ob jedes von diesen Dingern, die bei Delschaus 1000 Bildern auftauchen, auch in echt gab, das sei mal dahingestellt. Aber Delschau selber sagt, das ist also nicht jetzt künstlerische Fantasie, sondern er bildet was Echtes ab, was es wirklich gegeben hat. Und er selber sagt, er hat diese Sachen gesehen. Und zwar in einer viel früheren Zeit, als er sie gezeichnet hat. Gezeichnet sind diese Sachen, manchmal steht es auch mit dabei, 1910 oder sowas. Aber die Bilder sollen alle sein diese Maschinen soll es gegeben haben in den 1840er und 1850er Jahren. Es sind kuriose Designs und es sieht in jedem Fall immer technisch aus. Es ist also im Grunde genommen sehen die aus wie aus so einem Jules Verne-Roman. Es ist aber viel technischer Kram drin. Und diese Maschinen, die da alle kommen, die haben nichts zu tun jetzt mit irgendeiner Flugtechnologie, die es schon gab im 19. Jahrhundert. Wir wissen ja, Ballons gab es schon im 18. Jahrhundert. Die Gebrüder Gondolfier aus Frankreich, das ist schon eine ganze Ecke her, dass die ihren ersten Ballonstab machten. Das heißt, um die Zeit, in den 1840ern und 50ern, war es vielleicht selten, aber es gab durchaus auch schon Heißluftballons und solche Geschichten. Aber diese Sachen sind anders. Das sind auch keine Ballons, die irgendwie modifiziert wurden, sondern das hat mit Ballontechnik gar nichts zu tun. Wir reden hier tatsächlich über Maschinen, die einen Antrieb haben, im Gegensatz zu einem Ballon, der nur halt mit dem Wind segelt, wohin auch immer die Richtung ist. Aber hier reden wir von was anderem. Hier reden wir also wirklich von Maschinen, die einen Antrieb haben und die man steuern kann, mit denen man also wirklich von A nach B fliegen kann, ne? Es ist auch oft sind Schriften mit dabei. Hier stehen zum Beispiel Zahlen, hier stehen Dinge. Und was sehr spannend ist, es sind sehr oft verschlüsselte Schriften drin. Das sind Dinge kryptisch drin, wie zum Beispiel das, was wir da oben sehen, ganz oben. Diese merkwürdige Kombination, können wir eigentlich nichts anfangen damit. Das ist aber ein Schriftcode, der dort auftaucht. Und der taucht ganz, ganz oft auf. Es ist auch immer derselbe Code. Hier beispielsweise nur so ein Auszug aus einem von den Bildern tauchen dann solche Sachen auf. Ja. Und man hat dann, es gab vor allem einen Mann, Peter Navarro heißt der ab den 60er Jahren, der da schon relativ schnell aufmerksam wurde auf dieses Dell-Schauwerk. Und der damals auch noch Zugriff hatte zu dem Gesamtwerk. Wahrscheinlich jedes Dell-Schau-Bild ist auch mal über Navarros oder durch Navarros Hände gegangen. Und der Mann hat dort über 20 Jahre lang geforscht. Und er ist relativ schnell auch auf diese komischen Schriften aufmerksam geworden und hat die dann versucht zu dekodieren und hat tatsächlich einen Code geliefert. Ist auch gar nicht so schwer. Ich meine, du kannst ja Dinge so verschlüsseln, dass du es echt fast gar nicht rausbekommst. Aber das ist eigentlich jetzt unter Kryptologen ein relativ einfacher Code, den hier Pete Navarro entdeckt hat. Das ist Pete Navarro und hier in der Arbeit mit einer von diesen Klappen, schon älteres Bild, sieht man schon, das ist wahrscheinlich noch 60er Jahre, Anfang 70er, da der eben sich damit beschäftigt. Und er hat diesen Code dann geknackt. Er hat zusammen mit einem gewissen Dennis Crenshaw dieses Buch geschrieben und das ist vielleicht die Hauptquelle oder das ist, wo die meisten Informationen über dieses Phänomen Charles Delchow zusammengekommen sind. Wirklich eben von einem Mann, der sich jetzt über 20 Jahre damit beschäftigt hat. Also das ist diese ganze Delchow-Geschichte, so ominös sie in vielen Facetten ist, aber sie hat schon, da ist schon was dahinter. Es ist jetzt nicht einfach nur ein kurzes Thema, was mal kurz aufpoppt, sondern das ist echt sehr interessant und lohnenswert, sich das mal genauer anzuschauen. The Secrets of Delchow. Hier ist aus diesem Buch ein kleiner Auszug. Ich habe jetzt leider ein Bild, das ist uns irgendwie verloren gegangen. Es gibt ein Bild, wo diese Schriften, die wir hier an der Seite sehen, in einem von diesen Charles Delchow-Bildern genauso drin sind. Und das ist jetzt, was sich der Pete Navarro rausgeholt hat. Und da sind sozusagen alle diese Schriftzeichen, die da drin vorkommen, aufgelistet in zwei so Halbkreisen. Und er hat die dann zugeordnet. Ich tue das vor allem für euch deshalb rein. Dann könnt ihr selber diesen Code benutzen und dann vielleicht aus Spaß bei dem einen oder anderen Delchow-Schriftbeispiel damit umgehen und mal gucken, was er geschrieben hat. Am Anfang, als sie diesen Code dann so entdeckt haben, da konnten die Leute gar nicht viel damit anfangen. Das ist jetzt die zweite Seite. Denn Delchow war ja preußischer Einwanderer und der hat zum Teil auf Deutsch eben das geschrieben. Und amerikanische Forscher in den 60ern, die haben das nicht entschlüsseln können, bevor man draufgekommen ist, Mensch, der schreibt auf Deutsch. Und manchmal auch so ein bisschen von seiner Rechtschreibung her, so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Da wird mal ein Buchstabe weggelassen oder mal kommt einer zu viel oder ein K, wie man im Deutschen hat, wird dann zu einem C, wie in Amerika und so weiter. Das vermischt sich manchmal so ein bisschen, aber dieser Code funktioniert. Es gibt ein Beispiel, eine relativ längere Textpassage, und die hat dann einfach mal jemand, ich habe das in so einem Forum verfolgt, hat dann den Code angewendet und haben sie dann so versucht, das so zusammenzusetzen. Und was dann da rauskommt, ist beispielsweise ein folgender Satz. Alle ins Grab, ach Brüder, ich komme. Auch bald, wer wird meine Zeichnungen erben? Meine freudigen, lieben Geistesarbeiten? Oder sollen sie der Welt verloren gehen? Für mich ein böser Gedanke. Ich hoffe, das Schicksal gibt's den rechten Mann. Also interessant. Ich meine, er hat sich also selber schon Gedanken gemacht, der Charles Delcher. Er war halt Outsider. Was wird dann, wenn er weggeht, was wird aus all dem werden? Wird das Schicksal einen rechten Mann schicken, der das dann findet? Ja, genau so war es. War dann eben dieser Mr. Washington, der auf der Müllkippe irgendwie dieses Ding sichert und uns sozusagen gebracht hat. Ja, und dieser Code, nachdem Navarro entdeckt hat, dass es diesen Code gibt und er ihn entschlüsselt hat, hat er festgestellt, dass sich durch das Gesamtwerk von diesem Delschau wie ein roter Faden eine Geschichte zieht. Das ist letztens die Geschichte, die eben Charles Delschau selber erzählt. Ja. Und im Zentrum dieser Geschichte ist eine dubiose Organisation, die nennt sich NYMZA. Wie es da oben steht. Oder wie auch immer man es ausspricht, das wissen wir ja gar nicht. NYMZA. Das ist tatsächlich dekodiert. Hier ist es sogar offen geschrieben. Aber dieses NYMZA, das taucht immer wieder auf. Wir können es vielleicht vorher nochmal gucken hier. Da war das nämlich auch schon zu sehen. Ah, hier was. Das da oben, das heißt NYMZA. Und das kommt immer wieder vor. Kommt immer wieder vor. Und Delschau sagt, dass diese NYMZA, dass es eine Organisation war, die aus Deutschland kam. Eine geheime Organisation aus Deutschland. Und die im 19. Jahrhundert Versuche gemacht hat oder rumexperimentiert hat an Flugtechnologie. Und er selber sagt, Charles Delschau selber sagt in diesem Narrativ eben, er hätte für die NYMZA gearbeitet, der hätte die als Auftrag gehabt. Und sein Job war im Besonderen, in eine kleine Stadt nach Kalifornien zu gehen, die heißt Sonora. Sonora, wir sehen es ja auch hier unten. In Sonora, das ist in der Nähe von Sacramento in Kalifornien, dort soll es in den 1840er und 50er Jahren den Sonora Aero Club gegeben haben. Sonora Aero Club. Und das waren die Leute, in erster Linie auch deutsche Auswanderer, die diese Flugmaschinen gebaut haben sollen dort in Sonora. Und Charles Delschau selber sagt, er war in seinen jungen Jahren, war der dort in Sonora und hat auch für die Leute gearbeitet. Er hat selber als Konstruktionszeichner, als Bauzeichner auch für die gearbeitet. Und sozusagen alles, was er dort aufzeichnet, ist aus seiner Erinnerung, die er dann eher als älterer Mann hat an diese Zeit. Und aus seiner Erinnerung heraus hat er all diese Dinge gemalt. Aber er war auch jemand, der durchaus die gesehen hat, die Sachen, der dort gelebt hat, der vielleicht nicht in alle technischen Geheimnisse eingeweiht war, aber der das sozusagen aus erster Hand hatte. Und das ist die Story, über die es ja heute geht, über den Sonora Aero Club und Flugtechnologie in den 1840ern. Ich meine, 1840er, das ist schon richtig weit her. Also das bringen wir eigentlich gar nicht in unsere Köpfe rein, dass man sich damals schon mit sowas beschäftigt hat. Hier mal eine Karte von Kalifornien. Wir sehen San Francisco, ist bekannt, Sacramento, die Hauptstadt. Und Sonora liegt sozusagen relativ nah am Fuße von den Bergen hier. Und das sind genau die Berge, in denen der Goldrausch stattgefunden hat. Und das war auch genau zu der Zeit. Der Goldrausch war ja in den späten 40er Jahren. Es gibt heute noch hier in San Francisco die American Football Mannschaft, die nennen sich die 49ers. Da geht es um 49, das, um den Goldrausch von 49. Tatsächlich der ganze Staat Kalifornien heißt in Amerika der Golden State. Es geht also darum, und das ist eine wirklich hochgradig spannende Geschichte. Denn warum hat man diese Versuche dort gemacht? und nicht irgendwo in einer etwas zugänglicheren Gegend. Denn vor dem Goldrausch war Kalifornien mehr oder weniger Wildnis. Also die Mexikaner, das hat sogar noch zu Mexiko gehört, die hatten vielleicht ein paar Siedlungen, Los Angeles oder so, aber das war noch klein. Also da war mehr oder weniger Wildnis. Und es war dann erst der Goldrausch, der dafür gesorgt hat, dass dieses Land besiedelt wird. Es gibt sogar Wissenschaftler, die sagen, dass der Goldrausch bewusst ausgelöst wurde. Sogar schon mit dem Hintergedanken, wir fluten das Land mit Leuten, schaffen dadurch Tatsachen und können danach dann zu den Mexikanern sagen, hey, hier, das ist USA, sondern es sind überall nur unsere Leute dort. Und die bauen da was auf, bauen Städte auf und so weiter. Und es gibt Leute, die sagen sogar, dass es nicht zufällig entstanden ist, sondern dass man vielleicht vorher schon wusste, dass in diesen Bergen dort oben, dass dort richtig viel Gold ist. Und das ist natürlich an sich schon ein interessanter Gedanke. So. Kann man sowas wissen im Vorfeld? Kann man schon anhand von geologischen Strukturen, Vegetation, wie auch immer, kann man da schon vorhersehen, oh ja, hier haben wir die und die Bodenschätze? Das ist ein altes Thema, eine alte Frage. Ja. Und warum das so eine große Rolle spielt, ist, weil hier haben wir ein kleines technisches Detail, weil es scheint so, es könnte sein, dass das Gold eine Rolle spielt bei diesen Antrieben, die gehabt haben. Was Delschau erzählt ist, dass hier in diesen Flugmaschinen keine Motoren eingebaut wurden, die unserem gängigen Bild eines Motors entsprechen. Wir reden ja auch von 1840, also da waren wir im Zeitalter von Dampfmaschinen. Aber eine Dampfmaschine konntest du kein Fluggerät bauen. Es war einfach zu schwer, das geht nicht. Es handelt sich also hier laut Delschau nicht um eine Verbrennungstechnologie, sondern was er beschreibt, es geht immer wieder um gewisse Dinge, die rotieren, ja, wie in diesem Fall, das soll eine Trommel sein. Das ist übrigens eine Skizze, die dieser Pete Navarro gemacht hat, eine Skizze von einem Auszug von einem von diesen Bildern. Aber im Original ist es da schon nicht mehr gut zu sehen, es ist an der Stelle so ein bisschen kaputt. Deswegen hat er das immer als Skizze, dieses Detail mal nachgezeigt. Und um was es dort immer wieder geht, was so das Grundprinzip ist von der Technik, wie uns das so herangetragen wird, ist, dass also da gewisse Dinge rotieren, manchmal Scheiben rotieren in gegensätzliche Richtung. Und dass aber die entscheidende Rolle bei dem Ganzen eine geheimnisvolle Flüssigkeit gespielt hat, die man dort entweder da drauf geträufelt hat oder zwischen die Scheiben. So genau wissen wir das nicht. Aber das Entscheidende war diese ominöse Flüssigkeit. Und das Geheimnis um diese Flüssigkeit, das sagt Delschau, kannte er ja auch nicht. Das war nur im Besitz von dem Anführer von diesem Sonora Aero Club. Das war ein gewisser Peter Menes. Und der soll das Geheimnis gehabt haben. Und um diese Flüssigkeit, Delschau nennt es manchmal die Suppe, um diese Flüssigkeit herzustellen, hat es ein besonderes Pulver benötigt. Und das Geheimnis um dieses Pulver, was es ist, das hatte eben nur dieser Peter Menes. Aber das war die entscheidende Zutat. Das musstest du haben. Und dann konntest du scheinbar Motoren bauen, wenn man da überhaupt von einem Motor sprechen soll, Antriebe bauen, die zum einen das Luftschiff fortbewegen, aber was noch viel wichtiger ist, diese Flüssigkeit, die soll dafür gesorgt haben, dass die Anziehungskraft, die Erdanziehungskraft überwunden wird und dass auf einmal so ein Fluggerät richtig leicht wird und in Schweben kommt. Also dass du eben nicht wie bei einer Rakete erstmal richtig viel verbrennen musst, um hochzukommen, sondern die Story geht, und es klingt erstmal total verrückt in unseren Ohren, aber weißes Pulver, Suppe, und dann ist auch die Rede von einem CB-Gas, wir wissen alle nicht genau, was das sein soll, aber das soll eben den Effekt gehabt haben, die Schwerkraft aufzulösen. Und dann hast du auch Energie gewonnen und konntest das Ding halt mit ganz klassischen Antrieben wie Propellern oder sowas, konntest du das Ding halt vorwärts bewegen. Ja, und bis heute ist nicht klar, was dieses Pulver sein kann. Aber mir ist, als ich mich mit dem Ganzen beschäftigt habe, ist mir irgendwann so ein Gedanke in den Kopf gekommen, den ich auch nicht mehr recht loswerde. und der das eben mit diesem Ort Sonora zusammenbringt. Und vielleicht ist dieses ominöse Pulver, von dem, in dessen Geheimnis Peter Menes war, vielleicht ist dieses ominöse Pulver das hier. Das ist kein Kokain. Falsches Bild reingerutscht. Oh Gott. Nein. Das ist eine Aufnahme von monoatomischem Gold. Wow, jetzt wird's freaky. Monoatomisches Gold. Was ist monoatomisches Gold? Das ist reines Gold, also das Element Aurum. Ja? Und das ist Gold in extrem klein gemacht. Ja? Das ist ja schon die Idee von kolloidalem Gold. Kolloidales Gold, das ist, wenn du Gold physisch immer kleiner zerteilst, so klein, wie es halt nicht mehr geht. Und irgendwann hast du dann so wenn du willst, nur so ein paar Molekülhaufen oder sowas. Ja? Und das ist kolloidales Gold. Monoatomisches Gold heißt, dass die Atome, die alle in einer Reihe aufgereiht sind, also wie an so einer Perlenschnur. Nicht in einem Cluster, in einem Haufen, wie beim kolloidalen Gold, sondern in einer Reihe. Und das hat dann eben für uns dann diese Form von einem Pulver. Und diesen monoatomischen Gold, wir kennen das in unseren Zeiten, wir kennen das eigentlich erst seit den 70er, 80er Jahren. Da war in Amerika jemand, der hat das auf seinem Land entdeckt. Das gibt's also scheinbar auch in seltenen Fällen natürlich. Und der hat diese komische Substanz entdeckt und hat dann schon beobachtet, dass es da gewisse energetische Phänomene gibt. Also, dass die auf einmal, dass so Dinge explodieren und solche Sachen. Ja, und dann ist er dieses Pulver halt intensiv untersucht, diesen Stoff. Und so ist diese Entdeckung von dem monoatomischen Gold. Ich weiß, es ist durchaus umstritten auch. Aber interessant ist, dass der halt da schon in den 80ern erzählt hat, dass sie mit dem monoatomischen Gold, sie haben dann verschiedenste Versuche gemacht, was passiert, wie reagiert es bei hoher Temperatur und unter Druck und so weiter. Und die haben damals festgestellt, dass unter gewissen Bedingungen dieses monoatomische Gold genau diese Effekte hat, gewisse Dinge leichter zu machen. Also das Pfännchen, wo die ja Experimente gemacht haben, wo die diese Substanz drin hatten, die haben das auch permanent immer gewogen. Und die haben gemerkt, ab einer gewissen Temperatur wird das Gewicht auf einmal leichter. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Also das geht nicht. Das heißt, dieses ganze Pfännchen, das ist nicht nur das Pulver ist leichter geworden, sondern das gesamte Ding, also auch dieses Pfännchen, wo das Pulver drin war, ist auch leichter geworden. Wenn du das Ganze dann so auf eine Waage gelegt hast, war es leichter als vorher. Und zwar deutlich, also signifikant. Wir reden jetzt nicht von winzig, sondern in einer bedeutenden Rolle. Und als ich das gehört habe, als unabhängig von diesem Charles Dell-Show, da ist mir auf einmal das so in den Kopf gesprungen, ey, was, wenn denn nicht dieses monoatomische Gold genau das Pulver ist, von dem sie da reden, bei Dell-Show. Dieses Pulver, was eben nur der Peter Menes hat. Und das würde deshalb so Sinn ergeben oder passt halt so gut ins Bild rein, warum man dann diese ganzen Entwicklungen eben an diesem Ort Sonora gemacht hat. Und genau in dieser Zeit. Weil man vielleicht eben ordentliche Mengen, vielleicht sogar große Mengen Gold gebraucht hat. Und deswegen ist es genau dort und deswegen ist es genau in dieser Zeit dort entstanden, weil man dort sozusagen aus erster Hand direkten Zugang hatte und dieses Reich, diese Gegend halt reich war an Gold. Ich weiß, das klingt jetzt richtig abgefahren. Das klingt jetzt schon so nach alchemistischen Dingern. Aber das ist genau das. Ich spreche ja manchmal, benutze ich diesen Begriff alchemistische Wissenschaft. Und das geht vielleicht genau in diese Richtung. Ja? Und wir waren ja vorher bei der Frage, ob dieser Goldrausch, ob das wirklich nur Zufall war oder ob man den bewusst ausgelöst hat, weil man schon vorher gewusst hat, dass da Gold ist. Und das ist eben diese Frage, kann man das vorher schon einfach nur äußerlich sehen, ohne jetzt Probegrabung zu machen? Kannst du wirklich erkennen in Landstrichen, hier wirst du Gold finden, hier wirst du Kupfer finden oder solche Dinge? Und da machen wir mal nur einen kleinen Abstecher. Das führt uns, ihr wisst ja, ich lebe in Chemnitz, und das führt uns zu dem bedeutendsten Sohn aus Chemnitz, der größte Sohn unserer Stadt. Das ist ein gewisser Agricola. Und der gilt als der Begründer der modernen Geologie von Bergbau, vor allem in Verbindung mit Bergbau. Agricola war ein Experte damals in Europa, was Bergbau angeht. Das ist auch Sachsen, ist ja Bergbauland, Freiberg und so weiter. Und dieser Agricola war einer der in seiner Zeit ein gefragter Mann. Der ist so ganz Europa gereist, die hohen Herren, die Fürsten und Könige, die haben den geholt als Spezialisten, weil der eben den Bergbau vorangetrieben hat. Und gerade Sachsen, wenn wir so nach Dresden schauen, so die ganze Reichtum, das Elbflorenz, ja, der ganze Reichtum kommt eigentlich aus dem sächsischen Bergbau. Ja, Silber hat man halt unendlich viel hier gefunden. Und dieser Georgius Agricola, ich bin auf den schon in meinen Studientagen gestoßen, deswegen weiß ich das so genau, der hat ein Buch geschrieben, über das habe ich damals eine Arbeit gemacht. Und das wichtigste Werk von ihm, das heißt der Res Metallica, über die Metalle. Und ich meine, hey, verdammt, das klingt schon so nach Alchemie. Aber es ist gleichzeitig gilt er als Begründer von dieser modernen Wissenschaft. Und in diesem Buch, der Re Metallica, das habe ich damals in Studienzeiten schon mir durchgearbeitet, da gab es tatsächlich ein Kapitel, wenn ich mich erinnere, wo dieser Agricola genau das beschreibt. Wo er beschreibt, wie du anhand von Vegetation, von geologischen Formationen beschreiben kannst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dort gewisse Sachen zu finden. Das heißt, es ist vielleicht schon tatsächlich auch ein älteres Wissen. Agricola, das war 1600, sage ich jetzt mal so grob, ja, 16. bis 17. Jahrhundert. Und damals hat man das also schon gewusst. Du hast nicht irgendwo angefangen zu pickeln, sondern hast es genau angeschaut und dann auch von Vegetation, welche Pflanzen wachsen da, hat damit zu tun, was du in der Erde findest. Heute würde man natürlich drüber lachen, sagen, es ist Pseudowissenschaft, aber ich wollte es nur einstreuen, das ist Agricola. Also nachdem das Agricola-Gymnasium, und wie gesagt, er gilt als der Begründer des modernen Bergbaus. Also ein ganz großer Mann, wichtiger Mann. Ja, und das ist halt die Frage, ob man also sozusagen schon vorher wusste, dass du dort in den Bergen Gold findest und dieses Gold halt brauchst für diese Technologien. Im Gesamten ist es doch echt schon so ein krasses Thema, wenn jetzt mal kurz so die Sachen zusammenstreuen, die wir bisher so haben. Da ist die Rede von dieser NIMSA, eine Geheimgesellschaft aus Preußen. Man kann auch nicht mal sagen Deutschland. Zu der Zeit gab es kein deutsches Reich. Aus Preußen kommt die. Und eine preußische Geheimgesellschaft, die in Amerika diese Forschung betreibt an Flugkörpern, die mit einer Technologie auch zu tun haben, die ganz anders ist als unsere. Nicht auf unserem Verbrennungsprinzip basiert und die wir an unseren Schulen und Universitäten überhaupt nicht lernen. Aber wenn wir diese Dinge so zusammenbringen und daraus erarbeiten die sich dann Flugkörper, dann finde ich, das ist schon eine ziemlich interessante Melange, weil letztens so ähnliche Dinge sehen wir dann im 20. Jahrhundert, da haben wir ja letztens auch drüber gesprochen, ja, eine andere Art von Technologie, einen anderen Weg dort reingehen und es scheint eben, als ob es da im 19. Jahrhundert schon Vorläufer gab. Ich gehe sogar so weit zu gehen, weil wir haben das ja auch schon gestriffen, ich spiele auch immer gern, das ist halt so ein Steckenpferd von mir, ich spiele auch immer gern mit dem Gedanken, dass es in der Antike oder vor der Antike noch schon eine oder vielleicht auch mehrere Hochkulturen gab, die schon wissenschaftlich auf einem ganz anderen Level waren als wir. Nicht jetzt weiterentwickelt, sondern anders entwickelt. Die eben auch ein anderes Naturverständnis haben, auch ein anderes physikalisches Verständnis. Ich habe hier schon über 9/11 auch gesprochen, wo du auch aus meiner Sicht diesen Zusammenhang sehen kannst. Und dieses uralte Wissen, was aus der Antike kommt, das ist eben so eins von meinen Lieblingsthemen. Wie hat sich dieses Wissen erhalten? Und gibt es da vielleicht Strömungen über die Geschichte hinweg, wo dieses Wissen immer weitergegangen ist? Und über eines habe ich euch damals auch schon mal erzählt, über diese Connection altes Wissen Alexandria, Bibliothek von Alexandria, die dann, als sie geplündert und niedergebrannt wurde, ist vieles von diesem alten Wissen nach Griechenland gekommen, nach Konstantinopel. Ist dort dann eben über die Jahrhunderte geblieben und Konstantinopel wurde dann mehrmals geplündert, das erste Mal von den Kreuzfahrern auf dem vierten Kreuzzug. Und da ist schon Teil von diesem uralten Wissen in die Hände gekommen von den Tempelrittern. Jetzt gibt es eine Abspaltung von den Tempelrittern, wobei es klingt fast so negativ. Nee, eine Variante, möchte ich lieber sagen. Eine Variante der Tempelritter, das waren die Deutsche Ordensritter, der Deutsche Orden. Die hatten im Gegensatz zu den Templern, die das rote Tatzenkreuz hatten auf weißem Grund, hatten die das schwarze Tatzenkreuz auf weißem Grund. Und der deutsche Orden war aber eben eng liiert mit den Templern. Und dieser deutsche Orden, der hatte eine enorme Bedeutung in unserer Geschichte. Das sehen viele gar nicht so. Aber aus, jetzt vereinfacht gesagt, um das so relativ flott zu überbrücken, aus dieser deutsche Orden hat eine Tradition gelegt, die dann später in Preußen aufging. Nicht zuletzt auch in diesem preußischen Militarismus und so weiter. Das ist eine direkte Linie zurück. Und die Frage ist, ob dort diese preußische Geheimorganisation, die sich NIMSA nennt, ob die nicht von dort aus dort ihre Wurzeln haben. Ja. Hier sehen wir übrigens nochmal das Bild von Agricola. Hatte ich auch ein Bild dabei. Das ist das Buch, was er geschrieben hat. De Re Metallica Libre. Ja. Und auch da ist es die Frage, ob auch nicht Agricola schon eben gewissen Zugang hatte zu diesem alten Wissen, was auch über Metalle zu tun hat, was eben auch dieses alte alchemistische Wissen ist. Und nicht zuletzt auch, wo findet man Metalle? Es muss einfach nur zufällig durch die Welt gehen oder kannst du da deinen Blick schärfen? Hier sind sie ja. Und die Idee ist eben, dass es wir diesen deutschen Ordensritter, dass es dieses alte Wissen schon gab. Das hat sich dann übertragen bis in diese preußische Zeit rein, bis ins 19. Jahrhundert. Und dass da eben eine Geheimorganisation namens NIMSA eben die Verwalter waren von diesem Wissen. Ähnlich wie wir das in anderen Strömungen sehen, haben wir auch schon drüber gesprochen, wie aus den Tempelrittern dann Jahrhunderte später dann Rosenkreuzer entstanden sind, Freimaurerei und so weiter. Und die ja sicher selber in dieser Linie sehen, so gibt es diese spezielle Linie vielleicht auch in Deutschland. Von den Kreuzrittern über den deutschen Orden bis hin ins 19. Jahrhundert zu einer Organisation namens NIMSA. Und die Idee ist halt dann auch, dass man vielleicht schon lange diese Pläne hatte, vielleicht auch durchaus Baupläne, aber die halt einfach nicht bauen konnte, weil man halt im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit noch nicht so weit war, diese Baupläne, die man eventuell hatte, schon nachzubauen. Ganz einfach, weil du schon die Werkstoffe nicht hattest. Erst im 19. Jahrhundert kam es so weit, auch durch die Industrialisierung, dass man dann besseres Werkzeug hatte, dass du bessere Werkstoffe hattest. Du konntest eine gewisse Leichtbauweise machen. Gerade wenn wir von Flugzeugen reden oder Flugmaschinen, dann kannst du das nicht einfach so aus Holz bauen oder sowas, ja, sondern du brauchst die richtigen Stoffe und Materialien. Und vielleicht war es so, dass man im 19. Jahrhundert dann an den Punkt kam, wo man sich gedacht hat, okay, jetzt haben wir die Möglichkeiten. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, dieses alte Wissen zu bauen, fast wie so eine Art Re-Engineering. Du versuchst etwas nachzubauen, was es schon mal gab, von dem du weißt oder manches weißt und du versuchst es nachzubauen und erst jetzt kann man es. Man konnte es halt im Mittelalter noch nicht machen. Und das ist, wo vielleicht dann im 19. Jahrhundert man eben angefangen hat, auf einmal tatsächlich so alte Sachen oder alte Ideen wieder neue zu nutzen. Ja. Allerdings hat man das alles eben immer im Geheimen gemacht. Das wäre auch eine Frage, über die man nachdenken könnte. Warum macht man es im Geheimen? Warum hat man es nicht einfach an den Universitäten erforscht? Wie man jetzt die offizielle Entwicklung von Flugzeugen, das war ja auch nicht geheim. Die Gebrüder Wright und wie sie alle heißen. So. Aber diese Art von alchemistische Technologie, die hat man eben in diesen Geheimgesellschaften gelassen. Ja. Jetzt machen wir mal einen kurzen Abstecher. By the way, würde ich jetzt sagen. Und ich weiß, ich will eigentlich nicht so viel Anglizismen benutzen, aber by the way ist halt so ein schöner. Das heißt so viel wie, man kommt mal kurz vom Weg ab. Wir sind hier auf dem Hauptweg, also unser Thema heute, aber jetzt, wo wir hier schon sind an der Stelle, könnte man mal kurz einen kleinen Abstecher machen. By the way, so nur kurz ein bisschen in die Richtung gehen, wir kommen dann wieder zurück zum Hauptstrang. Aber das ist auch eine spannende Geschichte. Diese beiden Gentlemen hier habt ihr vielleicht vom Namen her schon mal gehört. Das ist Butch Cassidy and the Sundance Kid. Das sind zwei legendäre Figuren in Amerika, in der Geschichte des Wilden Westens. Diese beiden galten im frühen 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert, das waren Outlaws, das waren Gangster. Butch Cassidy and the Sundance Kid, die haben eine Bande gegründet, die sich spezialisiert hatte auf Überfälle von Zügen, von Eisenbahnen. Und es war auch genau die Zeit, wo eben in Amerika die Eisenbahnen gebaut wurden. Und die haben sich darauf spezialisiert. Und haben jahrzehntelang wirklich immer wieder die Eisenbahnen ausgeraubt. Und dann kam irgendwann der Punkt, ja, man wird halt älter, irgendwann ist das Outlaw-Leben, dann hat man es satt. Und dann haben die versucht, sich aus dem Ganzen zurückzuziehen. Und sie haben es dann geschafft, das Land zu verlassen, die USA zu verlassen. Wenn ich mich recht erinnere, es war, glaube ich, Walter Borsley, der es erzählt hat, sind sie ganz offiziell bis zur Ostküste gefahren und dann in New York haben sie dann das Land verlassen und sind ausgewandert, um sozusagen im Alter einen ruhigen Ruhestand zu haben. Und sie sind dann mit dem Boot von New York nach Südamerika, nach Argentinien. Und haben in Argentinien dann dort eine Kolonie aufgebaut, auf der sie dann, ja, was auch immer gemacht haben. Ja. Jetzt, was das Interessante ist, diese Kolonie in Argentinien, ich meine, das ist auch schon so, bei manchen von euch wird schon so ein bisschen klingeln, ne? Das ist in diesem Themenzusammenhang, Argentinien. Ne? Diese Kolonie in Argentinien, die haben sie aufgebaut, circa 200 Kilometer. Und 200 Kilometer ist nichts in Argentinien, ey, das ist ein Riesenland, das ist derselbe Kiez, die enge Nachbarschaft, argentinische Anden. 200 Kilometer südlich von einem Ort, der Bariloche heißt. Bariloche? Hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal. Bariloche ist der Ort, der sozusagen das Zentrum dann war nach dem Zweiten Weltkrieg, wohin halt aus Deutschland Eliten geflüchtet sind, ihr Exil hatten. Militärische, politische, aber vor allem auch wissenschaftliche. Und wo dann eben auch diese Geschichten gehen, die wir da rund um bei dem Thema Breakaway Civilization hatten, dass eben dann diese Technologien weiterentwickelt worden. Das war ausgehend in Bariloche. Und 200 Kilometer weiter südlich haben diese Gentlemen hier ihr Quartier bezogen. Jetzt stellt sich die Frage, ist das nur ein Zufall? Oder gibt es da vielleicht sogar eine Verbindung? Lass uns mal eine mögliche Verbindung aufziehen. Die haben die Eisenbahnen ausgeraubt. Die Eisenbahn, das war vor allem ein Mann, der deren Gegenspieler war, das war ein gewisser E.H. Harriman. Harriman, der hatte, das war also einer von diesen frühen Railroad-Tycoons, die man auch so wunderbar kennt in diesem Film Once Upon a Time in America, es war einmal in Amerika, oder, nee, was kann ich, Spiel mir das Lied vom Tod ist es, Entschuldigung, Spiel mir das Lied vom Tod, wo es auch um diesen Eisenbahn-Tycoon geht und diese Erschließung von Amerika und so weiter. Und es sind diese Eisenbahnbarone, wir müssen verstehen, Eisenbahnbau, das war damals Hightech. Das war damals wirklich das Hightechste, was es gab. Das ist vielleicht vergleichbar mit heute Luftfahrt, Raumfahrt oder sowas. Also das war höchste Ingenieurskunst, das war State of the Art, das war Hightech. Sowohl der Eisenbahnbau als auch der Bau des Telegrafen. Das waren im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, waren das die hightechigsten Projekte, die es gab. Und es ist halt die Frage, ob diese Industriellen, die an diesen Dingen gearbeitet haben, ob die nicht auch eben im Verborgenen die Finanziers waren für diese Black Projects. So wie es heute noch ist. Und es gibt eben dort gerade an der Wall Street dann eben Berührung. Dieser Harriman, der kommt von der Wall Street und der hatte dort engsten Kontakt zu den Bankstern wieder und so weiter. Und die Frage, die sich halt stellt, ist, ob es nicht zwischen Butch Cassidy und diesem Harriman einen Deal gab. Ob das nicht einen Deal gab. Und weil es ist halt irgendwie schwer zu glauben, wie der Mann war in seiner Zeit sozusagen der meistgesuchteste Kriminelle der USA. Und auch schon damals im 19. Jahrhundert konntest du nicht so, gab schon Pässe. Du konntest nicht einfach jetzt irgendwo nach New York fahren, dann auf ein Schiff steigen. Also auch damals hattest du schon Pässe. Wir reden hier von Zollbehörden, die es auch damals schon gab. Auswandern, Einwandern, Stempel und so weiter. Und es ist doch zumindest sehr verwunderlich, mit welcher Dreistigkeit dort Butch und Sundance, und da haben sie noch eine Frau dabei gehabt, Martha, Namen habe ich noch vergessen, mit welcher Dreistigkeit die da einfach nach New York fahren, ein Schiff einchecken und dann nach Argentinien gehen. Die Frage ist, ob die nicht einen Deal gemacht haben. Einen Deal gemacht haben, sagen, okay, wir können dich natürlich nicht einfach laufen lassen, es geht nicht. Aber wir schaffen dich außer Landes, sodass über diese ganze Butch Cassidy-Bandengeschichte da Gras drüber wachsen kann. Und in Amerika können wir euch nicht in Frieden lassen, es würde nicht gehen, aber wir schaffen euch außer Landes. Ihr geht nicht in den Knast, aber dafür müsst ihr auch was für uns tun. Und vielleicht ist das schon so diese erste Spur, die von diesem Industriellen von den und den Finanziers, die dahinter stehen, schon so nach Südamerika führt. mögen vielleicht die gewesen sein. Ne? Ja, kommen wir wieder zurück zu unserem Haupttrack. Wir waren ja da bei dem Thema, die Idee, dass es tatsächlich ein altes Wissen gibt, was sich über diverse Kanäle bis ins 19. Jahrhundert gehalten hat und dass man angefangen hat, Dinge wiederzubauen. Ne? Das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Kennt ihr das hier? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Das ist eine Konstruktion von Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, großer Künstler aus der Renaissance. Und das ist eine von diesen berühmten Zeichnungen. Er hat da mehrere freakige Dinge gebaut. Nicht gebaut, eben nur gezeichnet. Aber das ist die Konstruktion von einer Art Fluggerät, einer Art Helikopter. Also das da oben dreht sich irgendwie und kann dann abheben. Das ist eben auch sowas. Das Ding ist nie gebaut worden. Weil eben in der Zeit von Leonardo da Vinci du nicht die Baustoffe, die Materialien hattest, um sowas zu bauen. Leichtbauweise ging noch nicht. Aber da Vinci hatte das schon. Und das ist wieder die Frage, weil wir sind ja hier bei Delcher und Kunst. Ist das ein Fantasieprodukt von da Vinci? Das ist einfach intuitiv, ey, so ein Ding. Könnte sein. Aber ist es vielleicht nicht sogar wahrscheinlicher, dass auch da Vinci, wir reden wieder von der Renaissance, wir reden von Italien und wir reden von diesem alten Wissen, was eben nach der Plünderung von Konstantinopel durch die Türken, da mussten dann all diese Patrizierfamilien aus Konstantinopel, die sind nach Italien gewechselt. Und die haben halt diese alten Schriften und was sonst noch irgendwie wertvoll war, halt mitgenommen. Und so hatten dann Leute wie in Florenz und so weiter, wie eben da Vinci, die hatten auf einmal Zugang zu diesem antiken Wissen, konnten das lesen, konnten sich das anschauen. Und die Frage ist da genauso, ob das nicht sozusagen ein Vorbild aus der Antike ist oder noch der Präantike, wie auch immer man es nennen mag, was da Vinci in die Hände gekommen ist. Und vielleicht könnte es sein, dass er es eins zu eins abgezeichnet hat. Vielleicht hat er aber auch nur eben antike Dinge angeschaut und dann, weil er auch ein genialer Mann war, hat er sich da inspirieren lassen und hat dann das Ding selber konstruiert. Aber eben nach einem antiken Vorbild. Bauen konnte man es noch nicht. Und genau dieselbe Geschichte geht dann eben weiter. Und im 19. Jahrhundert konnte man sich langsam so rantasten. Konnte man langsam solche Dinge bauen. Ne? Und das ist was eben, über was Delchow spricht. Wo er sagt, dass ab den 1840ern hat man diese Dinger gebaut, im Geheimen, in Sonora, in diesem mysteriösen Sonora Aero Club. Wir verlassen jetzt mal die 1840er und gehen mal eine Generation weiter. Und dann kommen wir in die 1890er Jahre und da gab es in Amerika eine ganz mysteriöse Phase von ein, zwei Jahren, wo man, wo es massenweise Berichte gab von Leuten, die Flugmaschinen gesehen haben. In den 1890ern. Wir sind noch immer 10 oder 15 Jahre vor den Gebrüdern Wright, die dann das erste Mal sowas, was wir ein Flugzeug nennen, hier 100 Meter mal so gehoppelt sind. Wir sind immer noch vorher. Es gab also zu der Zeit, wenn überhaupt, noch Heißluftballons. Ja? Aber der Heißluftballon war schon bekannt, das kannte man schon. Ja? Aber es gab dann eben in diesen 1890ern, und ihr könnt das nachrecherchieren, das Stichwort ist Aircraft Mystery of 1890s und so. Na, da gibt es ganz viel. Diese Berichte, die sind keineswegs erfunden. Die gibt es massenweise. Die sind gekommen in amerikanischen Zeitungen. Ja, und angefangen hat das Ganze interessanterweise wieder in Kalifornien. In San Francisco, nicht weit weg von diesem Sonora. Dort ging das los, dass in San Francisco und die Zeitungen haben darüber berichtet, dass sich, und wir reden hier von Hunderten von Fällen, Leute Flugmaschinen gesehen haben. Zuerst ging es in San Francisco los, Kalifornien, dann kamen Berichte, es hat dann, also interessanterweise kamen die nächsten Berichte dann aus Texas. Ausgerechnet in Texas, wo dann wieder späterum dieser Charles Delchow seinen Ruhestand hatte. Also es scheint auch so, als ob es da auch eine Verbindung gibt. Also ob vielleicht auch in Texas so ein weiterer Ort war, wo man an diesen Dingen gearbeitet hat. Jedenfalls haben sich dann diese Flugsichtungen, die Berichte davon, von Kalifornien über Texas dann ins ganze Land ausgebreitet. Und okay, ich meine, wir wissen, wie Medien sind und im 19. Jahrhundert war das nicht besser als heute. Bestimmt ist auch eine Art Nachahmereffekt entstanden und ey, die eine Zeitung schreibt, dann schreiben wir auch was. Und wer weiß, wie viel da gehoaxt wurde. Und wer weiß, wie viele von den Berichten dann tatsächlich auch einfach gestaged sind oder falsch sind, ja. Aber wir reden hier wirklich von Hunderten von Berichten und manche Augenzeugen, die dann auch Rede und Antwort stehen oder ihr Gesicht hinhalten für eine Zeitung, sind zum Teil auch in guten Positionen. Wir reden hier von Senatoren und Richtern und so weiter. Also nicht nur irgendwie einfaches Volk, was sich irgendwie wichtig machen will, um vielleicht ein bisschen Geld zu bekommen von der Zeitung, sondern wir reden von ehrbaren Leuten, die ihren Ruf dort auch hinstellen. Ne? Und was man damals gesehen hat, es gab noch keine richtige weit entwickelte Fotografie oder dass jemand da selber ein Bild gemacht hat, sondern was sie gesehen haben, hat man dann gezeichnet. Und ich habe jetzt so ein paar Zeichnungen da. Das ist alles so diese 1890er Phänomene. Und aus San Francisco und aus Texas. Und das sind halt dann Zeichnungen, die man gemacht hat, aufgrund von den Beschreibungen, die Leute gegeben haben. Und wir sehen doch eine gewisse Ähnlichkeit, möchte ich jetzt mal sagen, eine gewisse Ähnlichkeit zu diesen Dell-Schau-Sachen. Vielleicht eine Art Weiterentwicklung schon. Es ist nicht genau das gleiche wie bei Dell-Schau. Das sieht alles schon ein bisschen interessanter aus. Ja? Da gab es jede Menge. Hier ist eine Zeitung aus San Francisco, steht es auch noch oben. Ja, was haben wir da? 1890 oder 1896 oder so. Und da gibt es wirklich Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Zeitungsausschnitten, von Berichten und so weiter. Das ist eine Generation nach diesen Dell-Schau, nach dem, was in Sonora dort gelaufen ist. Ja. Ich glaube, eins habe ich noch hier. Wirklich interessant. Ich meine, manche Dinge, das ist alles 19. Jahrhundert. Und das, hier geht das schon los. Das, was heute würde man das UFO-Sichtung nennen. Aber ich meine, es ist nicht interessant, dass es damals schon losging. Die Leute konnten sich nicht so recht erklären. Ne? Und deswegen sind auch die Zeichnungen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Und es gibt auch verschiedene. Oftmals vielleicht einfach wie hier, da siehst du nicht genau, was ist das eigentlich für eine Struktur. Leute haben Lichtsachen schon gesehen. So, diese Dinge haben geleuchtet. Da gibt es Augenzeugenberichte von Menschen, die berichten, dass diese Flugmaschinen auch gelandet sind. Und wer ist da ausgestiegen? Aliens? Nee. Da sind Leute ausgestiegen, Menschen ausgestiegen aus den Fluggeräten. Da gibt es Berichte, zum Teil haben die dann irgendwas verlangt. Also weißt du, da landet so ein merkwürdiger Flugkörper auf deiner Farm. Ja, du guckst, was geht hier? Und die kommen und die brauchen irgendwas, weil irgendwas kaputt ist, irgendein Defekt. Oder sie brauchen Wasser oder irgendwas. Da gibt es Berichte von Begegnungen. Und nicht unheimliche Begegnungen der Dritten. Nein, Menschen begegnen Menschen. Und die Piloten sagen, hey, wenn du willst, nehme ich dich heute noch mit auf einen Flug nach Venezuela. Und heute Abend setze ich dich wieder ab. Wow, von Kalifornien nach Venezuela ist schon eine Ecke. Also es ist nichts mit Ballonfahrt. Da musst du schon ordentlich Tempo aufnehmen. Und interessanterweise halt auch schon wieder diese Südamerika-Connection, ne, die dahinter hört. Also das ist 19. Jahrhundert, gab es schon also diese Verbindung von Geheimtechnologie hin zu Südamerika. Das ist echt so spannend. Ne? Das ist auch so eine, natürlich kein Foto, das ist nichts Echtes, aber das ist auch so eine Skizze von Augenzeugenberichten hier. Und das nächste Foto, das ist irgendwie etwas, was mir sehr gut gefällt, das nächste Bild hier. Das hat Walter Bosley hier zusammengestellt. Walter Bosley ist einer von denen, die meine Quellen sind hier für das Thema. Der hat in den letzten Jahren sich auch intensiv damit beschäftigt, mit diesem Phänomen NIMSA und der Sonora Aero Club. Und Bosley, was er hier aufzeigt, ist, wir erkennen halt eine Typenentwicklung. Wie unten bei den Autos. Das erste Auto, und das ist ja noch nicht mal das erste, das Model T ist das erste industriell erzeugte Auto. Also es ist noch nicht mal ein Prototyp, wo jetzt einer zu Hause irgendwas zusammengebastelt hat, wie das jetzt vielleicht bei den Dell-Shows waren. Die haben, oder bei diesem Aero-Club. Die haben ja damals keine Massenproduktion gemacht. Das ist eh schon das erste Produkt. Wir können noch ältere Autos angucken, aber wenn wir das vergleichen, dann entwickelt sich natürlich etwas. Das Design entwickelt sich, Dinge werden besser, werden schneller, effizienter, kleiner, kompakter, wie auch immer. Also es ist eine Entwicklung da. Model T, 50er Jahre Auto und so ein moderner Sportwagen. Und im Grunde genommen, wenn wir so das bei diesen Flugkörpern anschauen, dann können wir auch so eine Weiterentwicklung sehen. Wir sehen hier echt diese Dinge von diesem Aero-Club. Das waren Prototypen, das waren Bastler. Die hatten gewisses Wissen, eben vielleicht um diese Suppe herzustellen, dieses ominöse Pulver, wo ich den schweren Verdacht habe, dass es was mit dem Gold zu tun hat und dass man das eben schon von lange Zeit wusste. Übrigens habe ich bei monoatomischen Gold nicht erzählt. Es wäre ein Thema für sich, nur über dieses monoatomische Gold zu reden. Aber auch da gibt es deutliche Hinweise darauf, dass das in der Antike schon bekannt war. Zumindest bei den Ägyptern, bei den Pharaonen. Dass die das auch schon eingenommen haben. Das gab es damals schon. Man wusste davon schon. Und dass es besondere Fähigkeiten, besondere Eigenschaften hat. Was es mit dem Menschen macht, aber eben auch möglicherweise schon technisch. Ich schätze, man wusste, dass damit irgendwas geht und jetzt musste es halt mal versuchen, praktisch umzusetzen. Also nicht schwierig. Und haben die halt einfach
ja, als Pioniere haben angefangen zu basteln, geübt, mal dies und das. Und so hat sich langsam dann aber eben ein Design rausentwickelt, was ist halt funktionabel, was funktioniert. Und diese Kausalkette, ja, das ist vielleicht, was uns diese Delschau-Dinger eben zeigen. Aber das Spannende daran ist, dass wir eben schon in der Zeit 1840er, 1850er schon an solchen Dingen gearbeitet haben. Damals hat noch kein Mensch von irgendwelchen Aliens gesprochen oder sowas. Über das Alien, über den Alien-Mythos habe ich zu euch auch schon gesprochen. Das kam ja dann auch im 19. Jahrhundert auf, aber erst danach. Aber man hat damals vielleicht schon eben an dieser völlig anderen Art von Technologie gearbeitet und solche Flugkörper erstellt. Und daraus ist was gewachsen. Und später hat man dann auch letzten Endes, habe ich damals auch schon gesagt, also wahrscheinlich um auch eine Tarnung zu geben, so ein Cover, hat man dann diesen ganzen Alien-Mythos da drüber gelegt. Ha, außerirdische Technologie, während es im Grunde ganz irdisch ist. Menschen haben das entwickelt. Mit irdischen Produkten. Dieses monoatomische Gold ist auch nicht vom Himmel gefallen. Das ist auf der Erde. Das führt uns weit zurück in viele Jahrhunderte Alchemie, wo es geht um Gold und um das Mandeln von Gold, um Mandeln von Materie und so weiter. Das sind ernstzunehmende Dinge. Und bei dieser ganzen Alchemie, da bin ich mir auch nicht sicher, ob man nicht im Grunde, ob diese ganze Alchemie nicht auch so eine Art Re-Engineering ist, weil man eben wusste, dass die ganz Alten ganz früher über diese Dinge Bescheid wussten. Und man wusste, irgendwas ist mit dem Gold. Irgendwas ist mit dem Gold, irgendwelche Fähigkeiten hat es und man muss es zerkleinern und lösen und binden, Solvet, Coagula, was so der Leitspruch war der Alchemisten, um irgendwie auch durch Try and Error, durch einfach ausprobieren, sich diese Dinge wieder zu erarbeiten. Ne? Und bis man dann so weit war, dann angefangen hat, auch hier Maschinen zu bauen. Ne? Hier habe ich nochmal so einen kleinen Auszug, den habe ich deswegen genommen, weil, guck mal, hier steht was auf Deutsch. Der hat eben so Collagen gemacht, dieser Delschau. Ja. Der hat dann eben direkt Zeitungsartikel, echte Zeitungsartikel dort mit verwoben oder so weiter. Und was hier auf Deutsch steht, da stehen auch, nur mal so, da, so ein Auszug. Und als er wieder aufblickte, war der Aeroplan verschwunden. Schiffe befanden sich nicht in Sicht und der Fischer glaubt, dass der Monoplan in die See gefallen ist.
Interessant, also es gab scheinbar auch in deutschen Publikationen Berichte darüber. Ich weiß nicht, auf was das Bezug nimmt, ob es auch in Deutschland oder in Europa im 19. Jahrhundert solche Sichtungen gab oder ob das nicht aus einer deutschsprachigen Zeitung ist, die über diese amerikanischen Sichtungen berichtet. Ich weiß es nicht. Aber kurios ist es allemal, deswegen habe ich das hier mit aufgenommen. Ne? Ja, ich habe jetzt noch so einfach, nur weil sie halt so schön sind, weil letztens ist es auch einfach nur Kunst. Das ist halt das andere Ding. Vielleicht werde die alle sagen, okay, das ist Bullshit. Vielleicht ist es am Ende echt nur Kunst. Vielleicht ist es nur Kunst. Es ist vielleicht dieser Delschau, der hat halt eine große Fantasie und saugt sich das alles aus den Fingern. Er erzählt diese ganze Sonora Aero Club Geschichte, hat er erfunden und auch, dass der da früher war. Es ist vielleicht einfach nur eine Story. Warum auch immer verschlüsselt er die da drin. Aber es kann ja theoretisch sein. Aber selbst wenn es so wäre, dann, Leute, hoffe ich, ist es keine verschwendete Zeit für euch, weil das ist immer noch eine doch interessante Art von Kunst. Also das ist echt schon interesting stuff. Aber wie gesagt, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Weil es passen einfach zu viele Dinge zusammen. Diese Nimsa, diese vermeintlich, das ist übrigens auch so ein Ding, Nimsa, wir wissen nicht, was das heißt. Könnt ihr vielleicht auch selber mal euch Gedanken machen. Es ist in Deutschland noch relativ unbekannt, diese ganze Delschau-Geschichte. Und die meisten, die sich damit beschäftigen, sind Amerikaner und die versuchen das dann irgendwie so zu übersetzen. Aber ich meine, wir reden ja von Deutsch, das ist in deutscher Sprache so. Und dann, vielleicht kommt uns ja irgendwann eine Idee, was das heißen könnte, dieses Nimsa. Y ist natürlich ein Buchstabe, der im Deutschen eigentlich nicht wirklich in der Sprache vorkommt. Aber vielleicht ist er das wieder eine von diesen, ich habe es ja erzählt, Delschau vermixt manchmal deutsche und englische Worte. Er schreibt ein deutsches Wort, aber er benutzt kein K, sondern ein C oder sowas. Ja? Und könnte in dem Fall auch sein, vielleicht ist es kein Y, sondern ein J oder sowas. Ja? Oder ein I, ja? Weiß ich nicht. Aber wir wissen nicht, was es heißt. Aber was es halt so interessant macht, ist dieser Komplex. Eine Geheimgesellschaft, geheime Technologien, geheimes Wissen, was vielleicht schon weit zurückreicht, was einen zu einer anderen Physik und dadurch zu einer anderen Technologie führt. Und genau diese gleichen Dinge, die könnte ich im 20. Jahrhundert wunderbar erzählen. Hab's euch schon gemacht.
da hatten wir auch Geheimgesellschaften, Thule-Gesellschaft, Friel-Gesellschaft und so weiter. Wir hatten geheime Technologien, wir hatten anderes Verständnis von Natur, nicht zuletzt durch dieses gechannelte Material und so weiter. Aber es ist letztens derselbe Mix. Es sind dieselben Zutaten. Das Einzige, was ich jetzt hier noch eben dazugelegt habe, ist diese Geschichte mit dem monoatomischen Gold. Weil das könnte doch genau dieses Pulver sein. Und Gold spielt halt nun mal diese zentrale Rolle in der Alchemie. Und das ist alchemistische Technologie. Ja. Aber vielleicht ist es alles nur Kunst. Aber dann lohnt sich es auch. Wenn ihr sagt, das ist alles Bullshit, trotzdem interessant. Schaut euch diese Kunst an. Das ist auf jeden Fall echt faszinierend, welche Welten dieser Mann dort aufmacht. Das hier auch mit reingenommen. Das ist offensichtlich keine Flugmaschine, sondern das ist irgendwie so ein Räder, das fährt. Sieht aus wie eine Art Lokomotive oder ein Omnibus, da sind auch Leute drin und so. Aber es ist nicht lustig, was da steht. Trump. Bestimmt nur Zufall. Oder? Bestimmt nur Zufall. Aber war nicht Trump? Ich habe da mal was recherchiert gehabt. Das ist schon eine Ecke her. Wo Trump Präsident war, wie war das denn mit Trump? Ist nicht auch sein Vorfahr, die ersten Trump, und die hießen eigentlich Trumpf. Ja, Trumpf hießen, die SF haben sie unter den Tisch fallen lassen in Amerika. Die sind aus Deutschland eingewandert, 19. Jahrhundert. Und tatsächlich, es müsste der Großvater von Trump gewesen sein, der war auch im Goldrausch mit dabei. Wenn auch nicht in Kalifornien, sondern dann schon ein bisschen später in dem Goldrausch dann in Alaska oben. Aber es ist auch nur Zufall, es ist so ein kleines Ding. Wolltest du mal reinspielen hier? Vielleicht meint er auch was ganz anderes in dem Fall. Also ich sage jetzt damit nicht, dass der Delcher schon wusste von den Trumps und dass die Trumps dann eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das sage ich jetzt nicht. Aber was wirklich auch nochmal wichtig ist, wir reden von deutschen Eliten oder die zumindest aus Deutschland gekommen sind, die dann nach Amerika gehen und dort gewisse Projekte vorantreiben. Was stattgefunden hat, schon damals, schon zu Zeiten von diesem Harriman, diesem Eisenbahnmogul, der hatte schon Kontakte zu gewissen Bankiers-Clans und Industriellen, die aus Deutschland kamen. An der Wall Street in New York, das war so, wo diese Kontakte entstanden sind. Und es gab halt eine Zeit, da waren die einen waren noch sehr auf Deutschland fixiert oder hätten sich vielleicht so auch als Deutsch beschrieben, nicht als Amerikaner. Aber es hat sich dann eben immer mehr miteinander verwoben. Und ein Ende von dieser Entwicklung, das ist dann eben mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs passiert. Haben wir schon drüber gesprochen, Project Paperclip, wo dann endgültig diese Geheimforschung, diese schwarzen Projekte aus Deutschland rausgekommen sind und dann verschmolzen sind mit Amerika. Stichwort Paperclip und so weiter. Das ist so das Ende der Entwicklung. Aber es gab es eben schon vorher. Schon vorher gab es diese Verbindungen von einzelnen Bankiers-Clans, von Industriellen. Es gab im 19. Jahrhundert auch noch, das ist noch nicht so, da gab es noch viel mehr Wissenschaft auch, die jetzt noch nicht reine Erbsenzählerei war, sondern da gab es noch einen Haufen Leute wie Tesla, das ist nur der bekannteste, aber es gab so viele Leute, die noch out of the box gedacht haben, die auch noch vielleicht eine gewisse alchemistische Tradition auch hatten in ihrem Denken. Da gab es noch jede Menge. Es gibt sogar Leute, die sagen, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt auch Leute, die sagen, dass dieser Eisenbahnbau und auch der Telegrafenbau im 19. Jahrhundert, dass der auch entlang von gewissen Leylines ging. Dass man das wusste. Und dass du nicht einfach, wenn du über den ganzen Kontinent was baust, dass du es nicht irgendwo machst, sondern dass du das dort baust, wo eben auch schon vielleicht natürliche Energieströme vorzufinden sind. Ich weiß, das klingt auch wieder freaky, aber eben Alchemisten beschäftigen sich mit so Kram. Und die haben vielleicht das schon rausgefunden und da gibt es also eine Verbindung zwischen diesen großen Infrastruktur-, Industrieprojekten wie Eisenbahnbau und solchen Sachen wie Leylines. Das ist, wo im 19. Jahrhundert eben, da war das nicht grundsätzlich noch kein Widerspruch. Heute lacht natürlich ein Wissenschaftler von unseren Universitäten über solche Themen. Aber im 19. Jahrhundert hat man noch nicht drüber gelacht. Da war man für solche Sachen noch offen. Und das hat sich so vermischt. Und wir kommen also so langsam so zum Ende. Wir sehen, Die Grundlage für diese seltsame Technologie, die dann vielleicht bis hin zum UFO-Phänomen geführt hat, das sind eben, die kommt aus Deutschland. Und das ging bis in die, das war in den 20er Jahren auch noch so und es war noch in den 30er noch so und auch noch in den 40ern und dann nach dem Krieg hat sich das aber dann endgültig vermischt mit dem amerikanischen. Man kann es dann sowieso nicht mehr sagen, das ist deutsch oder amerikanisch, sondern das sind dann Globalisten. Also die fühlen sich jetzt auch nicht mehr eine Nation irgendwie verpflichtet oder sowas. Die haben sich dann sozusagen dann abgehoben von dem Einzelnen und sind halt, jetzt kann man einfach von der Globaloligarchie sprechen oder so weiter. Aber die Wurzeln von dieser alternativen Flugtechnologie, nenne ich es jetzt mal, also nicht die mit Verbrennung auf Verbrennung basiert, die scheint tatsächlich in Deutschland zu liegen und die Verbindung zu haben zu diesem geheimen Wissen, zu geheimen Gesellschaften, eine Portion Alchemie mit rein. Ich weiß, das klingt jetzt alles wie ein Mad Mix oder sowas. Aber ich habe ja gesagt, das ist heute wieder ein freakiges Thema. Und wie gesagt, ansonsten, wenn euch das zu heiß wird, schaut es euch einfach als Kunst an. Das ist auch schon interessant und inspirierend. Aber diese kausalen Zusammenhänge erscheinen mir doch sehr, sehr deutlich. Ja. Und es ging dann sozusagen, die endgültige Marke war dann 45 und dann Project Paperclip, dann ist es nach Amerika gewechselt. Ja. Aber das schiebt die Timeline weit zurück. Und da, wie gesagt, 19. Jahrhundert, wenn man diesen Dingern gebaut hat, dann da ist nichts mit Alien, sondern das sind einfach Menschen, die das gemacht haben. Und dann siehst du auch eine klare Entwicklung, wie Dinge immer besser werden. Und es hat eben nicht einfach angefangen, wow, da ist so ein Riesen-UFO so, sondern das ist dann schon eine Weiterentwicklung. Da hat man schon 100 Jahre lang dran gebaut. Und nach 100 Jahren ist man dann vielleicht in der Lage gewesen, auch ganz große Dinge zu bauen. Wobei schon Delschau spricht schon von großen Flugkörpern, wo mehrere Leute drin waren und so weiter, wo man weite Entfernungen auch schon mitmachen konnte. Ja, das ist also das Interessante hier an dieser Story von Charles Delschau. Es gibt auch manche Designs, gibt es vielleicht noch bessere, wie gesagt, es sind unfassbar viele Fotos. Aber Bolsley sagt auch, es gibt manche, die haben schon vom Design her so ein Glockendesign. Und auch schon so Details drin, die darauf reden, dass hier so Scheiben sich drehen. Ja, hey. Das ist, haben wir schon über Projekt Glocke gesprochen? Ich glaube schon. Auch bei dieser Breakaway, bei diesem Breakaway-Thema. Es scheint so, dass da diese grundlegenden Konzepte tatsächlich schon älter sind. Genauso wie beim Auto, das grundlegende Konzept ist der Verbrennungsmotor. Es hat sich nichts getan. Ich weiß, wenn wir heute in ein Auto steigen, ja, dann haben wir elektrische Fensterhebel und vielleicht können wir schon irgendwie, der Computer stellt dir dein Sitzpolster, macht es dir warm im Winter und so weiter. All diese Dinge. Aber letzten Endes ist die Technologie, mit der wir über die Autobahn fahren, ist genau die gleiche wie früher. Du hast einen Verbrennungsmotor, du hast ein Getriebe und so weiter. Das ist genau das Gleiche. Es gab nicht wirklich so eine große Weiterentwicklung, was auch etwas ist, wo ich mich immer frage, warum ist das so? Ich meine, im Grunde genommen, die Dinge entwickeln sich weiter. Als ich noch Kind war in den 70ern, da haben wir noch Aufsätze geschrieben in der Schule, so dass in Zukunft im Jahr 2000, ey, da wird Mutti nicht mehr saugen müssen, weißt du? Da macht es dann der Robot und alles ist gut und die Roboter machen die Arbeit und wir Menschen haben High Life. Das war hat mir in den 70ern wurde das so eingepflanzt, ja. Aber jetzt haben wir 2017 und wenn ich jetzt schaue, dann haben wir doch in weiten Bereichen von Technologie gar keine wirkliche Weiterentwicklung. Ich meine, wir haben Weiterentwicklung in allem, was IT angeht, Computer und so weiter, Medizin auch und Telekommunikation. Aber die Autos, die sind immer wie früher. Die Flugzeuge, die schauen sogar genau gleich aus. Ja, heute, wenn du in ein Flugzeug steigst, dann schaut das nicht anders aus. Das ist vom ganzen Design her sogar, das ist 60er-Jahre-Design. Vielleicht haben sie irgendwo, eine Effizienz ist vielleicht besser, man braucht nicht mehr so viel Kerosin, aber wir kommen kein Deutsch schneller nach Amerika als vor 60 Jahren. Während der Unterschied von den 60er-Jahren zum Jahr 1900, der ist riesig. Da gab es ständig Entwicklung, Weiterentwicklung. Aber mir scheint auch, es wird nicht weiterentwickelt, weil im Geheimen man eben sowieso auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe ist. Es lohnt sich gar nicht, diese Dinge weiterzuentwickeln. Und so stehen wir in so einer Starrheit und kommen dort nicht weiter. Aber auf einer anderen Ebene, eben in schwarzen Projekten, geht man viel weiter so. Und wir hängen halt immer noch auf diesem Verbrennungsprinzip fest, was letztens wie eine Art Sackgasse ist. Du kannst es nicht mehr sehr viel weiterentwickeln. Wir können mit dieser Verbrennungstechnologie die Flugzeuge nicht mehr sehr viel schneller machen oder einfach das Entscheiden verändern. So, es ist immer noch das gleiche Grundprinzip. Und während man eben in Black Projects vielleicht auf einer ganz anderen Idee war, was Natur ist, was Technologie ist und diese Dinge dann halt weiterentwickelt hat. Und das ist, ja, worauf halt hier diese Delschau, und es ist ja wirklich ein Schicksal. Wie hat das selber geschrieben? So, hoffentlich schickt das Schicksal einen rechten Mann, der meine Sachen irgendwann findet. Und es kam so, ja, dieser Washington, und auf der Müllkippe sichert er dieses Material. Und es gibt sonst nicht viel, was uns 1900 deutet. Na gut, ich habe euch diese 1890er Mysterien erzählt, aber das schiebt halt nochmal weiter hinter. Und mir sieht es so aus, als ob das wirklich der Anfang wäre in unserer Zeit. Weil wie gesagt, vor ganz langer Zeit mag man solche Dinge schon gehabt haben. Auch so alle möglichen Flugscheiben, mag es gewesen sein, schon vor ganz langer Zeit. Aber in unserer Zeit, in unserer Historie, ist das der Anfang von dieser UFO-Technologie. Und es ist eine menschliche Technologie. Es ist kein... Da ist nichts Alien dahinter, so. Da braucht man keine Aliens bemühen, sondern es sind Menschen, die das haben und die an diesen Dingen weiterarbeiten. Während wir hier noch in unserer Erbsenzähler-Technologie sind, wo halt wir immer noch das Öl von den Rockefellers kaufen müssen, in diesen Abhängigkeiten sind energiemäßig. Wobei hier wären wir auch in einer Abhängigkeit. Also wenn es wirklich das Gold braucht, dann ist es natürlich auch nicht frei oder so. Übrigens mit dem Gold eins noch, das wollte ich auch noch erwähnen, weil ich habe mich das schon immer gefragt. Und deswegen hat mich das auch so geflasht, als ich das auf einmal diese Dinge zusammengefügt habe. Ich habe mich das schon immer gefragt, was ist denn jetzt eigentlich an dem Gold so wichtig? Ich meine, klar, es ist von Dauer, es ist unzerstörbar, es sieht auch schön aus. Aber warum spielt denn da das Gold so immer so eine große Rolle? Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles, sprach Goethe. Während die Indianer gesagt haben, was wollt ihr eigentlich mit dem Gold? Das kannst du nicht essen. Das ist auch nicht das ideale Werkzeug. Stahl ist viel besser. Was macht das Gold? Was hat das? Warum ist es so wichtig? Das ist vielleicht eine Antwort darauf. Es geht um andere Zustände vom Gold, eben zum Beispiel sowas wie monoatomisches Gold oder auch kolloidiales Gold und die Fähigkeiten, die da entstehen, was man damit machen kann. Und es scheint eben in ganz viele Bereiche zu gehen. Gesundheit, Einfluss, den es auf Körper und Geist nimmt, aber eben auch wirklich in technischen Dingen. Und das ist eben diese alchemistische Technologie, die ich halt gerne mal anspreche. Und scheinbar eben vor ganz, ganz langer Zeit wusste man, welchen Wert Gold hat. Wie wichtig das ist, um gewisse Dinge, für gewisse Dinge brauchtest du Gold. Und das ist vielleicht heute immer noch so. Heute übrigens, wo ist eigentlich das ganze Gold hin? Muss man auch mal fragen. Ja? Kennt ihr die Geschichte? Gold wird immer weniger. Ja, das deutsche Gold ist ja alles, die Amerikaner bewahren das für uns auf. Aber nachschauen und nachzählen darfst du nicht. Die lassen dich gar nicht rein. So. Was ist mit dem Gold? Wo geht das hin? Ist es wirklich überhaupt noch da? Oder ist es schon physisch nicht mehr da? Weil man es vielleicht, und das ist jetzt wirklich jetzt frei gedacht, ja, weil man es vielleicht eben schon längst braucht oder verbraucht in dieser alchemistischen Technologie, in irgendwelchen Black Projects. Und da wandert es halt hin. Und dann wundert man sich, wenn dann da in dem großen Tresor auf einmal nichts mehr drin ist. Fort Knox. Empty. Obwohl wir das doch eigentlich da drin haben. Aber hey, das ist ein anderes Thema. Das ist, wie gesagt, die große Frage, welche Bedeutung hat eigentlich Gold? Und mittlerweile bin ich echt an dem Punkt, dass ich meine, es hat noch eine wesentlich größere Bedeutung als jetzt nur der Schmuck und die Vergänglichkeit, die Unvergänglichkeit, wie es so Kurt Jürgens so schön gesagt hat, diesem einen James Bond hier, Goldfinger und so. Es hat scheinbar noch eine andere Qualität da. Und die spielt eine enorm wichtige Rolle in gewissen technischen Prozessen. Und die scheinen eben damit zu tun haben, mit Schwerkraft und dass man diese Dinge da aufheben kann. Und ist dann sozusagen so der Grundstoff für diese UFO-Story. Ja, wir könnten da noch weitergehen bei dieser Sache. Ich weiß nicht, habe ich überhaupt noch Bilder? Ich glaube, noch ein oder zwei, einfach nur, weil sie so schön sind. Ne? Man muss mal diese Dinge sehen, welche Dynamik in den Bildern drin sind. Das sind immer Sachen, die drehen sich auch. Das sind Scheiben, Dinge sind in Bewegung. Er hat das ja nur gemalt, aber ihr seht es ja selbst, da ist was drin, eine Dynamik. Ja? Weil manche Leute immer noch meinen, also irgendwie 1900 Heißluftballon, das hat nichts mit Ballons zu tun. Ballon ist nicht wirklich eine Technologie. Hier bewegen sich immer Dinge, hier sind mechanische Sachen. Hier sind, was weiß ich, solche Gewichte, um Balancen zu halten, also in der Luft und so weiter. Hier auch noch übrigens noch ein deutscher Name, Otto Krause. 1858 steht hier. Ja, dieser Sonora Aero Club soll alles Deutsche gewesen sein, die da waren. Und die diese Dinger da gebaut haben. Ja, ich würde mal sagen, an dieser Stelle checken wir aus dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist wirklich lohnenswert. Das ist ja immer nur, was ich hier mache, ist ja immer nur auch ein Anstoß. Ja, es läuft hier nicht so von der Kanzel oben kommt das Wissen oder sowas an. Ey, viele Dinge sind für mich selber auch mit Fragezeichen versehen. Bei dieser ganzen Dell-Show-Geschichte, das bleiben einige Fragezeichen. Aber es ist halt sehr, sehr interessant, bei uns noch in Deutschland weitgehend unbekannt. Das sind Spuren, die deuten weit ins 19. Jahrhundert rein. Und ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch selber damit. Schaut doch mal, schaut euch die Sachen an. Die sind inspirierend, also allein die Bilder zu sehen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder reichlich kommentiert. Also, es freut mich immer jedes Mal so sehr, wenn da so eine Diskussion auch angeregt wird. Und viele intelligente, inspirierte Gedanken kommen auch wieder zu mir zurück. Und ja, wow, was der da schreibt. Ich kann dann immer gar nicht auf alles antworten. Ich antworte eigentlich eher selten bis gar nicht, weil ich mir immer denke, wenn ich dem einen antworte, dann ist es irgendwie unfair dem anderen gegenüber. Und manchmal sind auch, ich bin auch mehr Redner als Schreiber, da hätte man so viel zu sagen. Und dann mache ich es halt nicht. Aber seid sicher, ich lese die Dinge durch und da sind zum Teil wirklich sehr, sehr gute Kommentare immer dabei von euch, die mich dann auch wieder inspirieren. Und so läuft das hier bei Stoner, Frank und Frei, dass wir uns halt gegenseitig inspirieren. Es ist nicht so ein einseitiger Wissenstransfer von oben nach unten, sondern viele von den Themen sind kontrovers und sind einfach Themen als Themen interessant. Und man kann die von verschiedenen Seiten betrachten. Und ich finde das Thema Charles Delschau, 19. Jahrhundert Flugmaschinentechnologie, wow, das führt dann eben noch in so viele andere Bereiche rein, in Alchemie, in diese Geschichte von Geheimgesellschaften und so weiter. Dann auch wie eben Geheimgesellschaften dann verbunden sind mit Großindustrie, mit Kapital, mit Bankern, mit Wall Street. Weil all diese Dinge muss jemand finanziert haben. Das war jetzt kein Hobbyclub oder sowas. Da steckt da auch Geld dahinter. Ja, und in dem Thema könnte man noch viel weitergehen, aber ich möchte es an der Stelle mal abbrechen. Vielleicht werden wir es an anderer Stelle mal wieder aufgreifen und noch genauer vielleicht auch über mögliche handelnde Personen dort sprechen. Wer sind denn diese Geheimgesellschaften? Wer sind diese Banker? Was sind es für Leute? Und vielleicht kann man da noch mehr entdecken. Aber für heute möchte ich es jetzt mal dabei belassen. Kommentiert wieder reichlich, freut mich immer. Unterstützt uns, unterstützt meine Arbeit, unterstützt Nuviso. Einfach indem ihr es verbreitet, indem ihr uns wohlgesonnen seid, Premium-Abo hilft, Spenden helfen uns und die brauchen wir, damit wir halt weiter die Dinge machen können. Freut mich auf jeden Fall sehr, ich bin dankbar über jede Unterstützung, die von euch kommt und bleibt uns gewogen. Bis nächstes Mal. Ciao.